Sie spüren es sicherlich auch, dass es bei uns ja nicht nur langsam, aber sicher, sondern ziemlich flott und sicher bergab geht. Es hat sich eine bleiernde Müdigkeit über das Land gelegt. Die Leute sind frustriert. Und woran liegt's? Nun, es liegt am allgemeinen Versagen von Deutschland. Ich habe hier schon mehrfach, warum Deutschland versagt und die gesamten versagenden Institutionen vom Staat, aber auch private Institutionen, habe ich alle hier schon mal die Diskussion gezogen. Und heute wollen wir uns einen großen Schritt zurücknehmen und von weit oben auf das Land schauen und auch einen geschichtlichen Blick aufs Land werfen, warum es bei uns auf einmal so schlecht geht. Ja, wir machen uns strategische Gedanken über unser Land und seine Bürger und die hier Lebenden. Ja, musste jetzt sein. Und in meinem Video letztlich über Dubai habe ich meine dortigen Beobachtungen Ihnen geschildert, gebe ich Ihnen hier auch mal einen Link. Und dass dort also ein positives Leben herrscht, dass es aufwärts strebt, dass alle Welt arbeitet. Und zu diesem Video hat ein Zuseher dort einen Kommentar abgegeben und der hat mich richtig getriggert. Also Trigger, ein elektrotechnischer Begriff, hat mich also einen Denkprozess in mir ausgelöst, dass ich darüber nachgedacht habe und sage, woran liegt es denn eigentlich? So ganz im tiefsten Inneren. Und warum war es früher einmal besser? Und der User heißt RD-FN8VW. Keine Ahnung, was das bedeutet. Und der schreibt, man denkt, man kann die groben Verhältnisse global einschätzen. Da hat es mich dann doch sehr überrascht, dass in Dubai kaum Öl mehr sprudelt. Angesichts dessen ist es extrem bemerkenswert, wie locker dort das Geld wohl noch zu sitzen scheint. Ob jetzt mit Geldreserven aus dem Ölverkauf, auch im Hinblick auf die Zukunft. Allein dieser Protz hätte mich niemals dazu veranlasst, nur daran zu denken, dass die größten Geldmengen nicht durch das Erdölgeschäft kommen. Was alles möglich ist, wenn man fähige Menschen in politische Positionen setzt, genau wie in Singapur. Ja, Zitat Ende. Da sieht man, dass es woanders in Ländern, die auch nicht mehr Ressourcen haben als wir, dass es dort relativ schwierig ist und ja, genau wie bei uns, aber dass man trotzdem zu einem riesigen Wachstum und zu aufstrebenden Gesellschaften und Volkswirtschaften kommt. So, darüber habe ich dann nachgedacht und habe gesagt, woran liegt es denn? Warum waren wir früher so gut und heute nicht mehr? Was ist es denn? Und darüber wollen wir heute mal so ein bisschen ja, diskutieren, oder zumindest mal einseitig diskutieren, ich mit mir selber. Jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und jetzt gehen wir mal ein gutes Stück zurück, und zwar 250 Jahre vor die industrielle Revolution. Wie war es denn da? Nun, Geschichte wird da nicht mehr so richtig viel gelehrt. Und damals gab es ein Feudalsystem, das haben Sie alle schon mal gehört. Und wer in diesem Feudalsystem drin war, dem geht es richtig gut. Wer draußen war, jetzt eher nicht. Und da gab es also dann einen Haufen Leibeigene, die nur für ja, Essen und Logis, für ihre Adligen arbeiteten. Ganz schlimm, ähnlich wie bei der Römerzeit. Da wird ja auch ein bisschen verklärt, wie toll das da war und so. Ja, aber nur für die römischen Bürger. Für die Sklaven nicht. Das waren die anderen. Ne? Das waren die, die da malochen mussten. Und denen ging es dann am Ende nicht so schlecht, obwohl es gab eine gewisse Durchlässigkeit. Ja, so, es geht ums große ganze Bild. Ne? Dann kam die industrielle Revolution und auf einmal ging es den Menschen gut. Und zwar weitflächig gut. Und damit kann man sehen, nein, Technik ist nicht schlecht. Ganz im Gegenteil. Technik ist gut und bringt höhere Lebenserwartung. Diese giftigen Bleirohre von den Römern kamen weg. Und die Nahrung verdarb nicht mehr so wie früher. Erinnert mich daran, früher hatte Wildbret einen sogenannten Ugu. Das war so ein bisschen ja, in die Tage gekommen. Wenn also dort dann eine halbe Tagesreise von Paris entfernt oder noch weiter ein Fasan geschossen wurde, bis der dann an den Hof kam, hatte der also schon so ein bisschen die innere Fäulnis angesetzt. Ugu, ein spezieller Wildbrett-Aroma. Ja, muss man mögen. Ich mag es nicht. Ich mag Wildbret, wenn dann frisch. So, Resultat. war über die vergangenen 200 Jahre, nachdem die industrielle Revolution ordentlich ins Laufen gekommen war, ein wirklich steigender Wohlstand in der breiten Bevölkerung. Auch wenn es den bösen Manchester-Kapitalismus angeblich gab, er war weitaus besser als das Feudalsystem, was vorher da war. Der war so gut, dass die Kinder auf einmal durchkamen, was natürlich dann in Folge zu einer Slumbildung führte. Aber es brachte Geld unter die Bürger und damit ein selbstbestimmtes Leben. Es war also weitaus besser als vorher unter diesem Feudalsystem. Und in Folge wechselte sich die Lebensspanne oder erhöhte sich die Lebensspanne der Bürger von maximal 40 Jahren über alle Länder. Kein Land auf der Welt gab es, wo die durchschnittliche Lebenserwartung über 40 Jahre betrug. Die meisten lagen deutlich darunter. Mit der industriellen Revolution stieg das auf über 40 Jahre für sämtliche Länder auf der Welt, auch die schlimmsten. Also hier brachte die industrielle Revolution massive Vorteile für jeden einzelnen Bürger. Und wer da ein bisschen was nachlesen will, gapminder.org. Fantastischer Kanal, gebe ich Ihnen hier mal die 200 Jahre, die die Welt veränderten oder so ähnlich heißt das Ding, von Hans Rosling, leider mittlerweile verstorben, aber sein Sohn macht diese Stiftung an der Stelle weiter. Wie hat sich nun Deutschland geschlagen? Das ist ja die Frage, die uns hier besonders interessiert. Wir waren im ausgehenden 18. Jahrhundert eine Ansammlung von Kleinstaaten, Fürstentümer, Königreiche und. Und die standen in einem gravierenden Wettbewerb zueinander. Sowohl diese Kleinstaaten untereinander als auch innerhalb der Kleinstaaten die einzelnen Regionen zueinander. Und es war also hurtig, frühkapitalistisch, alles im vollen Wettbewerb. Und mit dem Aufkommen der Eisenbahn im 19. Jahrhundert und dem Aufkommen des höheren Energieniveaus über das Finden der Kohle konnten die erzeugten Waren auch zwischen den Kleinstaaten jetzt auf einmal gehandelt werden. Früher ging das nur über die Schiffe, an die Flüssen entlang und alles war nicht mit Flüssen da erreichbar. Und da war also dann der Handel doch etwas knapp. Und jetzt mit der Eisenbahn konnte man also hier dann doch ganz deutlich besseren Handel zwischen diesen Kleinstaaten erreichen. Und die Herrschenden merkten bald, dass also freier Handel eine wichtige Geschichte ist, und zwar für beide Seiten. Zölle sind immer von übel. Immer furchtbar, bringt Nachteile für beide Seiten. Und so hat dann 1834 Preußen mit dem Zollverein hier innerhalb Deutschlands eine tolle Geschichte aufgesetzt. Und das war dann fiel dann bei den Nachbarländern dann sehr unangenehm auf, dass auf einmal innerhalb Deutschlands ohne Zölle der Handel hier hochging und sie draußen dann davor standen. Deutschland hatte bis dahin wenig eigene Ressourcen. Natürlich war ein bisschen Silber mit Bergbau und es gab Salz und andere Bodenschätze. Aber es gab diesen Überfluss an Ressourcen gab es nicht und so musste man mit Ressourcen immer sehr, sehr haushalten, damit man im Prinzip diese Ressourcen, die es gab, möglichst optimal einsetzen konnte. Und da war Erfindergeist gefragt, da war Fleiß, Sparsamkeit und. Und damit kam man schon ein gutes Stück weiter. Und mit dem Finden der Kohle im größeren Stil, schon bei uns hier im Nachbarort in Penzberg, wurde schon 1780 oder so, gibt es, ich glaube, ein Bild von Spitzweg, Kohleflöz bei Iffeldorf oder so heißt der. Da wurde also schon Kohle gefördert, aber nicht in dem riesengroßen Maße. Und vor allem war nicht der Stahl nebendran, den man verhütten konnte, sondern das konnte man dann zu Hause einheizen. Das war da in Ordnung. Aber es gab keine großen, es gab keine Flüsse, mit denen man die Kohle wegschaffen konnte. Es gab die Eisenbahn noch nicht, die wurde später gebaut. Und damit waren das alles sehr, sehr lokale Erscheinungen. Und die Kohle brachte da noch nicht den großen Vorteil. Erst mit dem Eisenbahnbau konnte die Kohle dann nach München geschafft werden. Es gab also eine Menge Kleinstaaterei. Viel Wettbewerb, aufsteigender Wohlstand und die einzelnen Fürsten und Könige leisteten sich Universitäten, Forschung und Lehre, Wissenschaft, Blüten und damit kam das Land wirklich voran. Ganz anders lief es in den zentralistischen Staaten, in Großbritannien und Frankreich. Die hatten ihre Kolonien in Übersee, weil sie die große Küstenlinie hatten und konnten dort mit dem Ausbeuten der Kolonien, konnten die einen stetigen Strom an Wohlstand in ihr Land verbuchen Und es ist sehr schön, an Indien zum Beispiel zu sehen. Indien hatte ein Einkommen pro Kopf der Bevölkerung, also BIP pro Kopf der Bevölkerung, immer sehr, sehr stagnierend. Bis 1949, als die Briten aufhörten, und dann ging es los. Ne? Wenn man die Überschüsse ständig abschöpft, kommt es nicht zu exponentiellem Wachstum. Das ist wichtig zu verstehen, kommen wir nachher noch drauf, weil wir daran momentan auch ganz stark leiden. Und dieses Geld landete nun zuerst ja bei der entsprechenden Obrigkeit. Und wie wir das vom Cantillon-Effekt kennen, der wurde ja auch in Frankreich erfunden, da wo das Geld im Prinzip zuerst oben erschafft wird, ankommt, von dort aus, die haben den meisten Vorteil davon und kommen sehr, sehr schlecht nach außen an. Sodass also die Zentralregierungen dort den meisten Vorteil davon hatten und der Wettbewerb in der Fläche fand nicht statt. Und dieses Geld wurde dann planwirtschaftlich nach Gutdünken des Königs und von königlichen Kommissionen dann entsprechend vergeben und wurde nicht marktwirtschaftlich optimal eingesetzt, sondern planwirtschaftlich. Ganz wichtig. Und damit blieben sie mit ihrer exponentiellen Entwicklung hinter dem kleinstaatlerischen Deutschland, die voll im Wettbewerb untereinander standen, blieben sie zurück. Vorher hatten die, bevor bei uns alles jetzt infrastrukturell erschlossen wurde, hatten die besseren Wissenschaftler, kamen die technologisch weiter voran. Großbritannien konnte sein Weltreich aufbauen, wo die Sonne niemals unterging und. Aber so wie dann die Entwicklung auf der gesamten Welt mit Kohle und Stahl dann einsetzte, ab da war es dann mit dieser Vorherrschaft ja nicht mehr so leicht. Am Ende konnte Deutschland da ganz, ganz massiv über seine Kleinstaaten dann aufholen. Also am Ende war es in diesen großen Staaten Planwirtschaft mit all seinen Nachteilen. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts erlebte Deutschland einen kometenhaften Aufstieg mit seinen Kleinstaaten. Da war die Reichsbildung noch gar nicht dran gedacht und so. Es waren alles kleine Fürstentümer und kleine Königreiche. Und dann schlug bei uns aber auch der Imperialismus mit zentraler Herrschaft dann zu. Man beklaute die Franzosen im Krieg 1871-72 um ihren Goldschatz. Der war damals richtig groß. Und Bismarck konnte mit diesem Goldschatz eine Goldmark installieren und damit die Silberwährungen der einzelnen Fürstentümer und Königreiche innerhalb der deutschen Fläche dann damit entmachten. Silber hatten wir da im Erzgebirge und im Schwarzwald. Und an vielen Stellen gab es Silberminen, wo also die entsprechenden Fürsten ihre Pekunie herbekamen. Und auf einmal war das nicht mehr so viel wert, weil auf einmal ging die Geschichte auf Gold mit der Goldmark. Das wurde dann offizielle Währung und die Königreiche wurden dort entmachtet. Und man konnte dann den Kaiser, den Imperator wählen. Und damit gab man dann seine eigene Geschichte ab und es wurde auf einmal auch dort zentralistisch. Es ging allerdings, weil es eine goldgedeckte Währung war, nicht sofort in den Orkus runter, sondern erst mit der Zeit. Und damals war die Staatsquote mit 12% ziemlich niedrig. Das heißt, hier arbeiteten die Menschen für das eigene Wachstum, für die eigene Gesellschaft und weniger für die Obrigkeit. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Aber die Bürokratisierung begann. Doch Vorteil der damaligen Bürokratisierung, der Staat stellte nur die allerbesten Abgänger aus den Universitäten ein. Das waren die hohen Beamten, das waren die Staatsbediensteten, das war wirklich die Crème de la Crème. Das war eine echte Elite, wenn es um das Wissen ging, was diese Menschen hatten. Also damals war die Welt an dieser Stelle noch ziemlich in Ordnung und es wurden nicht irgendwelche Leute von den Sozialwissenschaften hier in die höchsten Ämter eines Staates gewählt, sondern es ging hier klar um wissenschaftliches, kaufmännisches Wissen, was dort dann zum Einsatz kam. Das ging so lange gut, bis dieser Imperator dann auf einmal dann auf die Idee kam und sagten, ja, 1871, 72 haben wir ja wunderbar gewonnen, das machen wir jetzt nochmal. Und damit kam es zum Großen Krieg, wie er damals genannt wurde, der Erste Weltkrieg. Und der wurde von den Adelsleuten, von der Obrigkeit, die sich ja als Verwandtschaft auf den verschiedenen Königsthronen gab, fiel man da übereinander her. Wie blöd ist das, ne? Hat nichts anderes zu tun, ich meine, langweilig, machen wir Krieg. Ganz so war es nicht, aber jetzt mal sehr provokant gesagt, ne? So, leiden müssen natürlich wie immer die unteren Schichten des Volkes ganz besonders. Und an dieser Stelle wurde dann natürlich auch der Goldstandard abgeschafft. Es wurden Reichsanleihen ausgegeben, Kriegsanleihen ausgegeben. Ja, die Geldmenge stieg und so weiter. Man schaffte es gerade so nach dem Krieg noch hier die Katastrophe zu verhindern. Aber es dauerte nicht lange, dann kam die deutsche Hyperinflation und alles ging Bach runter. So. Das war der große Krieg, der war ganz furchtbar, so wie jeder Krieg immer ganz furchtbar ist. Für die Menschen, aber auch fürs Material, für die Tiere und am Ende für den Wohlstand aller. So, springen wir die Zeit zur Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Es war wieder, wie manche Historiker sagen, nein, nicht wieder, es war so, wie manche Historiker sagen, eine Fortsetzung des Ersten Weltkriegs, weil hier noch nicht alles ausgekaspert war. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland wieder in einzelne Länder zerteilt. Gab es nachher Gebietsreformen, wo es Baden und Württemberg wurde, Baden-Württemberg und so. Und diese Gebietsreform fand dann erst später statt. Und zuvor hatte man wieder die Kleinstaaterei, wieder begrenzte Ressourcen, wieder musste man tüfteln, wieder musste man massiv nachdenken und erfinderisch sein. Und wieder ging es ganz toll mit dem Wirtschaftswunder los. Aber auch erst, nachdem die Planwirtschaft der Besatzungsmächte von Ludwig Erhard mit einem Federstrich abgeschafft wurde. Vorher gab es da Schwarzmärkte und also Geschichten auf einmal frei. Und auf einmal waren die Schaufenster voll und das Wirtschaftswunder begann, weil wirtschaftliche Freiheit für alle herrschte. Und das war gut so. Die Leute fanden wieder Arbeit, Schwarzmarkt war nicht mehr erforderlich, Wohlstand wurde aufgebaut. Und es ging richtig los. Und die kleine Fertigungsindustrie über die gesamten kleinen Täler verteilt in Deutschland, zum Beispiel Baden-Württemberg, in jedem Tal standen die Fabriken und rundherum entstanden Siedlungen durch die Leute, die dort arbeiteten. Da konnten praktisch die Häuslebauer rundherum ihre Häuser bauen, die ganze Gegend erschließen. Und der Wettbewerb untereinander führte zu hervorragenden Produkten, zu sehr guten Kosten. Und Made in Germany war anfangs als Makel. Du musst draufschreiben, Made in Germany. Ist blöde, ne? Aber wurde zum Qualitätsmerkmal, weil die Leute sagten, ja, Made in Germany hält besser als die anderen Sachen auf der Welt, ne? So, und dann irgendwann, wann war es, vor 10, 15 Jahren, wollte die EU einführen, dass auf diesen Geräten und so weiter überall nur Made in EU draufstehen sollte und nicht mehr Made in Germany. Ja, Trittbrett fahren, ne? Du mich auch. So. Parallel dazu erholten sich aber auch langsam wieder die großen Konzerne, große träge Veranstaltungen, die nur noch langsam den technischen Entwicklungen mitkamen. Und die Autoindustrie und Chemieindustrie sind als Beispiele, als große träge Schiffe, die zwar am Anfang noch sehr, sehr gut dabei waren. Und die Stahl- und Kohleindustrie hat sich jetzt nicht nur intern orientiert, sondern musste sich auf einmal auch auf dem Weltmarkt orientieren. Und schon schaffte man die Montanunion, die hieß offiziell Europäische Gemeinschaft, muss ich ablesen, für Kohle und Stahl, EGKS. Die wurde also 1951 im Winter, glaube ich, gegründet, 1952 nahm sie dann richtig Fahrt auf. Und das war der Vorläufer der EU. Und was machten die? Die machten Pläne. Die vergaben Kontingente und so richtig Planwirtschaft. Und es kam, was kommen musste. Kohle ging dann nieder. In den 70er Jahren war dann mit Kohle so ziemlich Schluss. Es blieb nur noch sehr wenig übrig. Spezialkohle, sehr hochwertige Kohle. Aber auch die Stahlindustrie in Folge ging dann auch da nieder. Und es blieben auch nur wirklich einzelne Stahlkocher übrig, die hochwertigen Stahl zum Beispiel für Automobilkarosserien herstellten. Weil die nicht zu alt werden dürfen, sonst härtet der Stahl aus und lässt sich nicht mehr im Presswerk so richtig verarbeiten. Also da hat man so 4 bis 6 Wochen optimale Verarbeitungszeit nach der Herstellung. Danach wird es dann schwierig, dass also Importe von fern, von Coils für die Automobilindustrie nicht so einfach sind. Ne? Wenn die mal 8 Wochen auf dem Meer unterwegs sind, nicht mehr so gut zum Prägen von Karosserieteilen dann geeignet. Und jetzt stellt man um auf Wasserstoffstahl, also Stahl aus Wasserstoff oder Stahlerz wird mit Wasserstoff reduziert, aus meiner persönlichen Sicht eine komplette Totgeburt. Staatlerische Planwirtschaft, grünes, extremes Gedankengut, was Milliarden gerade an Subventionen frisst. Und es ist jedem Ingenieur, der rechnen kann, und jedem Kaufmann, der rechnen kann, Es ist vollkommen klar, dass dieser Wasserstoffstahl niemals weltweit im Wettbewerb bestehen werden kann. Nur wenn wieder irgendeine Organisation vorschreibt, du musst Wasserstoffstahl verwenden, um irgendeinen Bappel zu bekommen oder einen Staatsauftrag zu bekommen oder so. Nur dann kann sich Wasserstoffstahl in irgendeiner Art und Weise, rechnen ist falsch, kann sich dann durch Protektionismus gegenüber normal hergestelltem Stahl auf der Welt in irgendeiner Art und Weise halten. Es wäre also an der Zeit, dieses Wasserstoffexperiment im Prinzip noch vor Beginn zu beenden. So. Seitdem hat sich nicht viel am Großen und Ganzen der gesamten Wirtschaft aus Sicht des deutschen schlafenden Michels hier verändert. Wir haben die Konzerne und die den Konzernen zuarbeitenden kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und der Anteil dieser Fertigungsindustrie, die hier in den kleinen Tälern, beispielsweise in Baden-Württemberg hier tätig ist, sinkt an der Volkswirtschaft jedoch deutlich ab. Es werden weniger und weniger. Und wir wandeln uns mehr und mehr in eine Dienstleistungsgesellschaft. Und das war ja auch das große Ziel des roten Kanzlers Gerd Schröder, dass wir doch mehr zur Dienstleistungsgesellschaft werden sollten. Tja, mit riesigen Problemen. Wo ist die Wertschöpfung? Ne? Kann man mit diesen Dienstleistungen so viel wertschöpfen vom gegenseitigen, Hintern abwischen, ist noch niemand reich geworden. Ne? Also Dienstleistungsgesellschaft ist schwierig. Und da habe ich in meinem Buch Allgemeinbildung über die Sektorentheorie gesprochen und wo da dann die Dienstleistungen weiter oben angeordnet sind, bis es dann in den quartären und quintären Sektor geht, wo diese Dienstleistungen eigentlich nur noch schaden. Ne? Also Katastrophe, wenn man da dann die entsprechenden CO2-Zähler und die Zertifikateaussteller als Dienstleister hier bezahlen muss, weil die staatliche Planwirtschaft das von einem verlangt. Ne? Ist nur Geldabfluss für nichts und wieder nichts. So, wo stammt denn jetzt unser Wohlstand bis zur Wiedervereinigung? Ab da ging es dann so langsam für den einzelnen Bürger dann bergab. Wo stammt er denn her? Jetzt wird es wichtig zu verstehen, dass Sie sehen, wo der Wohlstand herkommt. Da können Sie sich persönlich darauf einstellen. Wir haben mit unserer führenden Fertigungsindustrie weltweit Waren hergestellt, die die gesamte Welt haben wollte. Die standen Schlange und wir exportierten wie irre. Na? Weltweit griff man in die Taschen, um unsere zum Beispiel Fertigungsmaschinen zu kaufen, weil man mit denen besonders gute und besonders billige Waren herstellen konnte. Das, was wir an Fertigungsmaschinen herstellten, konnten andere Länder in die Lage versetzen, für sich selber Dinge herzustellen, und zwar in hoher Qualität zu günstigen Preisen. Also wir waren die Vervielfältiger mit diesen Maschinen in der Welt. Und auch unsere Autos hielten deutlich besser als andere Autos auf der Welt. Und man griff, wie gesagt, tief in die eigenen Taschen. Und mit diesem Geld, was man uns bezahlte, kauften wir uns das, was wir im Land nicht hatten für diese Produktion. Also Energie, Kohle für die Überreste der Stahlindustrie, Öl und Gas. Wir kauften uns also diese Energie zu und behielten noch eine Menge vom Wohlstand übrig, also von den Geldern übrig, um unseren Wohlstand jetzt aufzubauen. Und es war nicht unüblich, dass ein Facharbeiter mit 30 seine Familie gegründet hatte, sein Häusle baute, die Ehefrau zu Hause blieb und sich um die Kinder kümmerte und trotzdem noch Geld dafür da war, dass man sich einen Golf oder einen Kadett kaufen konnte und mit dem dann natürlich einmal im Jahr dann nach Italien auf Urlaub fuhr. Das war alles mit dieser kleinteiligen Wirtschaft, mit der hohen Wertschöpfung, mit der hohen Qualität, mit der tollen Forschung und Wissenschaft, das war alles möglich. So, wer kann sich heute noch das Häusle bauen? Wer kann heute eine Familie ernähren mit einem einzigen Job? Also die Zeiten sind an dieser Stelle vorbei. Der Wohlstand ist an dieser Stelle gesunken. Und das alles blieb dem Ausland natürlich nicht fremd, nicht unbeobachtet. Die sahen dazu und waren nicht dumm und kriegten nun raus, was wir machten und warum es uns an dieser Stelle so gut ging. Und die erste Konkurrenz, die aufkam, war Japan. Die waren nach dem Krieg genauso blöde dran wie wir. Und die konzentrierten sich zunächst auf Pkw und dann Elektronik. Und was dann an Pkw, zuerst haben die also überall rumfotografiert, da hatten wir also dann gelacht, wenn die auf den Messen rumliefen, haben wir alles fotografiert. Nach 5 Jahren hat man aber nicht mehr gelacht, wenn die auf einmal mit Dingen kamen, die mindestens genauso gut waren. Und irgendwann machten dann unsere ganzen Fotoapparatehersteller machten zu, die ganzen Elektronikbuden bei uns machten zu und alles kam aus Japan. Das war also eine interessante Überraschung, die wir da erlebten. Und in einem zweiten Schritt, B, beteiligten sich Ausländer mit Kapital an unseren Firmen. Bestes Beispiel war Kuwait, die mit ihrem Petrodollar 1974 bei uns ein Paket an Mercedes-Benz-Aktien, damals hieß die Daimler-Benz AG, erwarben, und zwar 14%. Das ging nach dem Tod des alten Flick oder so, und dann waren da mehrere Erben, und der eine Erbe hat dann diesen, lese es nach, ist in Wikipedia geschrieben, und da kriegen Sie mit, wie also ein 14% Aktienpaket nach Kuwait wanderte. Dieser Kauf ist die eine Sache. Denn dieses Geld, was damit in Deutschland landete, wurde ja irgendwo wieder investiert. Was bedeuten, oder vielleicht auch dann in den USA, damals ging also relativ viel dann schon weg, was bedeutender war, ist aber der Abfluss von 14% der jährlichen Gewinne aus der Volkswirtschaft. Denn das gibt Zinseszinskurven. Dieser einmalige Betrag ist nicht so schlimm wie die langjährigen Zinseszinskurven, die sich aus dieser Kapitalbeteiligung ergeben. Und das erfolgt ins Ausland. Und zuvor wurde, wie gesagt, dieses Geld in Deutschland ausgegeben, investiert, und auf einmal zog es das aus Deutschland raus. Das heißt, unser Wachstum, was wir über unsere Industrie, über unsere Fertigung hatten, schwächte sich ab. War dann schon deutlich zu erkennen. Und das war nicht genug. Bis heute fand ein regelrechter Ausverkauf von unseren Unternehmen statt. Das ist also krass ist. Und warum? Nun, weil man dem deutschen schlafenden Michel das Geld und den Wohlstand politisch nicht mehr gönnte. Man schaffte es, dem Deutschen klarzumachen, also Aktien ist furchtbar, furchtbar unsicher, eine Hochrisikoanlage. Mach mal lieber hier in Lebensversicherung, da kriegst du einen Zins garantiert, und da machen wir sogar staatlichen Garantiezins. Da kriegst du eine Überschussbeteiligung, weil die alle so gut arbeiten. Ganz sinnig gesuchte Sprachen, Ausdrücke, Framing nennt man das, so richtiges Wort. Und man sollte also das Geld dann bei den Finanzinstituten abliefern, was der Deutsche dann auch gerne tat. Und die Hypo Vereinsbank, ich habe den Spruch extra nochmal rausgesucht, 1999 hat die einen Werbespruch: Leben Sie, wir kümmern uns um die Details. Tja, aber Ziel und Zweck der Hypo Vereinsbank war nicht ihr Wohlergehen oder das Wohlergehen des damaligen deutschen Michels, sondern ihr eigenes und das der Kapitalgeber, der Anteilseigner. Heute sagt man, dass 85% der Aktien der DAX-notierten Unternehmen, 40 Unternehmen jetzt im DAX gelistet, und die haben alle Aktien ausgegeben, die haben einen gewissen Wert, und 85% dieses Wertes wird nicht von deutschen Bürgern gehalten, sondern von Ausländern. Und was passiert dann damit? Die Gelder fließen ins Ausland ab. So. Das ist das Hauptproblem, warum es innerhalb unseres Landes nicht mehr zu exponentiellem Wohlstandswachstum kommt. Weil die Gewinne abgeflossen sind. So wie damals beim Daimler, heute bei 85% der großen Aktiengesellschaften. Ich habe ein Video letzte Woche, gebe ich Ihnen hier einen Einsprungpunkt drauf, über BlackRock gedreht. Und da habe ich Ihnen gezeigt, wie dieses Verhalten der Deutschen ganz massiv sie alle um die Früchte ihrer eigenen Arbeit bringt. Und sie verstehen es nicht. So, also blicken wir jetzt von weiter höherer Warte nochmal auf das ganze Gebilde. Betrachten wir das ganz große Bild. Statt also die volkswirtschaftlichen Gewinne in unserem Land zu investieren, in unserer Volkswirtschaft zu investieren, was zu einem exponentiellen Wachstum führen würde, lässt man die Leute arbeiten und zieht das Geld ins Ausland ab. Und was der Bürger jetzt noch an Steuern bezahlt, gibt die Regierung vollen Händen ins Ausland, ich weiß nicht, 40 Milliarden noch mehr, wird dann direkt ins Ausland ausgegeben und kommt unserer Volkswirtschaft an dieser Stelle nicht mehr zugute. Dass da das Wort des Lohnsklaven so langsam die Runde macht, ist nicht, ist verständlich. Kann man verstehen. Ne? So, diese Kritik hat jetzt nichts mit Patriotismus, Nationalismus oder irgend sowas zu tun. Sondern es ist eine reine betriebswirtschaftliche Betrachtung, volkswirtschaftliche Betrachtung, und beschreibt die fehlende Bildung, die die Bürger haben. Dass es sich hier innerhalb der Volkswirtschaft auch um Zinseszinseffekte handelt. Verstehen die Leute nicht. Und dieses fehlende Investment in Aktien der heimischen Unternehmen, dass das ursächlich dafür verantwortlich ist, dass bei uns der Wohlstand im Land nicht mehr wächst. Ganz, ganz furchtbar. Die breite Masse ist an dieser Stelle völlig ungebildet und ja, zum Teil selbstverschuldet dumm, weil sich niemand darum gekümmert hat. Man hat gesagt, der Staat macht die Schulen, der hat die Bildung und das ist das, was zählt und dem folgen wir. Leider reingefallen, Ella Badge. Ne? Hätte man lieber auf irgendwelche Verwandtschaft oder sonst wen hören sollen, aber das sind dann ja Schwurbler und so. Ne? Ja, nee, der Staat ist es nicht. Ist die kleinteilige, private Wertschöpfung, die uns alle voranbringt. Nicht der Staat. Ganz wichtig zu verstehen. Nationalismus wäre es, wenn man jetzt die Ausschüttung von diesen Aktiengesellschaften ins Ausland verbieten würde. Das darf man nicht machen. Bin ich komplett dagegen. Ne? Es geht darum, dass die Bürger das verstehen und so weit aufgeklärt werden, dass sie wieder da rein investieren. Und dann könnten wir uns selber so verhalten, wie sich andere uns gegenüber verhalten. Ich bin vor allem in US-Aktien investiert. Das heißt, ich ziehe die Gewinne aus der US-Volkswirtschaft für mich ab. Ja, wie du mir, so du mir, ne? Also, alter Boomer-Spruch. Wie du mir, so ich dir, kann man dort von den gut wachsenden, sich entwickelnden Volkswirtschaften, kann man hier an dieser Stelle profitieren. Und das sollte man tun. Ne? Beim Depot und mir gefällt das sehr gut. Kritiker dieser Meinung sagen, nee, stimmt ja alles nicht. Der DAX hat sein All-Time-High jetzt erreicht. Super gelaufen und. Und der Wirtschaft geht es gut. Das ist so gerne grüner Neusprech, aber stimmt nicht ganz. Wieder einen Schritt zurücknehmen. Die im DAX gelisteten Konzerne machen mittlerweile über 2/3 ihres Umsatzes im Ausland. Nicht mehr bei uns. Deutsche Firmen sind nur zum sehr kleinen Teil deutsch. Ne? Und sie machen 2/3 ihres Gewinns und den Großteil, 2/3 des Umsatzes, den Großteil des Gewinns, weil im Ausland mehr Gewinn macht als bei uns, wo man an der Stelle dann doch höher mit Kosten belastet wird. Und diese Konzerne beschäftigen auch den Großteil der Mitarbeiter im Ausland. Habe ich mir extra mal rausgesucht. Schaut man sich die Siemens AG an. Daten vom vom September 2023. Weltweit Beschäftigte 320.000. Tolle Sache. Wie viel in Deutschland? 87.000. Also, was ist das? 25%, ein bisschen mehr. Und Mercedes? Da habe ich nur zwei Zahlen gefunden. Die Beschäftigten weltweit 2023 sind 166.000 und 2020, bevor man jetzt da nochmal 10.000 Leute abbauen wollte oder ich weiß nicht wie viele, aber als 1.000 Leute abbauen wollte, hatten sie in Deutschland nur noch 18.500, also gerade mal 12%. Also auch da sowohl die Mitarbeiter außerhalb des Landes als auch die Gewinne außerhalb des Landes. Und damit findet diese exponentielle Wachstum nicht bei uns statt. Das könnte man sagen, ja, die zahlen ja bei uns Steuern. Auch wieder falsch, weil Konzerne haben mit ihrem internationalen Geflecht die Möglichkeit, ihre Gewinne in den Volkswirtschaften anfallen zu lassen, in denen die geringsten Steuern auftreten. Zum Beispiel in Niederlande gibt es Steuerfreiheit für Lizenzgewinne. Und wenn man jetzt die Marke, ich kann es jetzt nicht beweisen an Mercedes, ich sage es einfach mal so, wenn man jetzt die Marke Mercedes in eine Holding in den Niederlanden verbringt, dass sie dort ist, dann kann sich von jedem Mercedes, der irgendwo gebaut wird, zum Beispiel in Deutschland, eine fette Lizenzzahlung in die Niederlande triggern. Und diese Lizenzzahlung ist bei uns gewinnmindernd und in die Niederlande fällt die ja steuerfrei an. So, und wo geht das Geld hin? Nein, nur zu 15% zum deutschen Aktienanleger, zu 85% weiter auf der Welt verteilt. Sie sehen, also diese Zinseffekte finden nicht bei uns statt, sondern werden aus dem Land abgezogen. Und das liegt jetzt daran, dass man einmal von Staats wegen über, ja, muss man sagen, Lobbyismus ist nichts anderes als Korruption, dass Gesetze so beeinflusst wurden, dass die Konzerne bei uns keine Steuern oder sehr wenig Steuern bezahlen. So von IKEA hat man es mal gehört, 0,3%. Und von Apple hat man es in Italien rausgebracht, war auch kein Prozent. Ne? Also die ziehen ihre Gelder dann in Staaten ab, wo sie nichts bezahlen. Und Die Mitarbeiter gibt es bei uns auch nicht mehr, weil die würden ja Lohnsteuer bezahlen, da fiel ja auch noch was an. Ne? So, also an dieser Stelle sind das deutsche Firmen, die im DAX, im deutschen Aktienindex drin sind, aber die haben in Deutschland nie mehr viel zu tun. Ne? Abliefern tun sie auch nichts. So, also schwierige Geschichte. Und jetzt gibt es ja natürlich Ausschüttungen der Aktiengewinne. Ne? Und da hat man mit dem Ausland Doppelbesteuerungsabkommen, dass also auch bei uns über die ausgeschütteten Aktiengewinne keine Steuern anfällt, weil die im Ausland versteuert werden, das darf mit unserer Steuer dann verrechnet werden. Also auch wieder nichts, ne? Wo man hinguckt, Geld ist verloren. Und wer zahlt nun bei uns dieses extreme Steueraufkommen von, boah, was hatten sie, 820 Milliarden wollen sie dieses Jahr noch erzielen? Ich habe da meine Zweifel, ob das passieren wird. Und es sind die Mitarbeiter der Konzerne, die paar, die noch da sind. Und die werden gerade heftig abgebaut. Aber die verdienen gut und müssen dort hohe Lohnsteuern bezahlen. Aber vor allem die vielen Mitarbeiter der kleinen und Mittelunternehmen, KMUs werden die abgekürzt, die zahlen. Dieser Mittelstand ist das, was ist der, der das hohe Steueraufkommen bei uns möglich macht. Und die kleinen oder die KMUs, kleine und mittlere Unternehmen, können das Land nicht so einfach verlassen, um die Steuerlast zu senken, um der zu entgehen. Doch, es tut sich was. Die größeren mittelständischen Unternehmen haben jetzt alle Niederlassungen im Ausland, die bauen sie weiter aus und die heimischen lassen sie mehr oder weniger verfallen. Zum Teil sind die Firmenkonstrukte parallel gebaut, dass man die Deutsche dann auch ruhig pleite gehen lassen kann und man dann im Ausland ja, für die bisherigen identischen Auftraggeber weiter produzieren kann. Also da weicht man geschickt aus, um jetzt hier unserer schlechten Planwirtschaft regierungsseitig mit höchstem Steueraufkommen und höchsten Kosten zu entgehen. Wichtig für unsere Wohlstandsschöpfung über die Produktion der kleinen und Mittelunternehmen sind niedrige Steuern, niedrige Kosten und wenig Bürokratie. Und auch bei der Bürokratie, was man alles zählen muss und Statistiken abliefern muss. Und wir hatten unseren Aufstieg im 18. und 19. Jahrhundert geschafft, weil alles das bei uns sehr niedrig war. Wir hatten wenig Bürokratie, 12% Staatsquote. Wir hatten niedrige Kosten, niedrige Steuern und es lief einfach wunderbar. Der Staat hielt sich ganz massiv zurück. Da geht es nicht um die niedrigen Löhne, ums Drücken. Das ist nicht so schlimm, weil das Geld dieser Löhne ja in der Volkswirtschaft verbleibt. Natürlich geht so und so Prozent der Löhne jetzt in die staatliche Planwirtschaft, das ist schlecht, aber der Rest bleibt bei uns. Wenn man praktisch den Abzug des Staates verringern würde, würde das der Volkswirtschaft unglaublich gut tun. Ne? Wird nicht gemacht. Es wird eher mehr Staat gemacht, mehr Bürokratie und das sorgt für weniger Wachstum. Ne? Es geht vor allem um billige Energie, billige Rohstoffe und wie gesagt wenig Bürokratie. Und jetzt nochmal ganz direkt zum Mitschreiben. A, Konzerne und Politik schaffen mit großen Händen das Geld aus unserer Volkswirtschaft raus. Und das wäre ansonsten exponentiell wachstumswirksam bei uns und wohlstandsmehrend. Und B, gleichzeitig verteuert die Politik mutwillig unsere Energie und erzeugt eine Flut an Bürokratie, die die kleinen und Mittelunternehmen, die nicht ausweichen können, doppelt hart trifft. Und um eine Bürokratie zu erfüllen, braucht ein Kleinunternehmen wie unser eigener Versandhandel vielleicht 1% der Jahresarbeitsleistung und ein Konzern braucht dann nur ein halbes Promille, weil ja die Bürokratie, wenn es ja eine Statistik ist, muss erstellt werden und dafür brauchst du eine Person und beim Konzern ist das ein Zweitausendstel und bei uns ist das eine Person. Ne? So, also hier haben die Größeneffekte bei der Bürokratie einen riesigen Einfluss, dass also Konzerne Bürokratie viel leichter ertragen können als kleine und Mittelunternehmen. Ne? Kleine und Mittelunternehmen können sie ignorieren und warten, dass sie dann eine Strafe kriegen. Ne? So, das funktioniert dann auch. So, die Politik tut alles, damit es der Bevölkerung schlechter geht. So, weil es der Wirtschaft schlechter geht. Und man kann nicht die Bevölkerung besser stellen und die Wirtschaft schlechter stellen. Das geht nicht, weil aus der Wirtschaft kommt die Wertschöpfung, die der Bevölkerung zugutekommt. Aber, sagen doch die Leute, jetzt der Staat mindert doch diese Härten der Bevölkerung und der Firmen ab. Strompreisbremse, Subventionen, Investitionszuschüsse und so weiter. Ja, der Staat hat kein Geld. Null. Per Definition nicht. Es ist Ihr und mein Geld, es ist unser aller Geld, was der Staat uns nimmt. Und damit jetzt uns wieder irgendwelche Härten wegzunehmen, ist völlig gaga. Das kann ja gar nicht gehen, weil der Staat ja selber davon was braucht, um sich selber als Staat zu erhalten. Also funktioniert überhaupt nicht. Jegliche Subvention, jegliche Energiepreisbremse, vollkommener Unsinn, bremst unsere Wohlstandsschöpfung im Staat. Es gibt Untersuchungen, dass so ein Stimulusgeld, was man in der Wirtschaft hier verteilt, sich nur zu 1:7 bzw. 1:9 dann tatsächlich in einem Wachstum der Wirtschaft auswirkt. Also, wenn man das Geld in der freien Wirtschaft belässt, dann kommt dabei das 7-fache bis 9-fache an Wohlstandsschöpfung heraus, als wenn man das Geld nimmt und über den Staat jetzt den anderen wieder zur Verfügung stellt. Ein riesiger Prozentsatz, der war früher deutlich besser, 1:1, 1:2, und ist immer weiter abgesunken, weil die Bürokratie immer weiter zugenommen hat. Und jetzt schauen wir gerade uns mal an. Wir haben ein Wirtschaftswachstum von 0,5%. Das war die Projektion, als ich mir die ersten Gedanken hier über das Video machte. In der Zwischenzeit hat man ja einen Teil der Wirtschaftsweisen ausgetauscht durch politiknähere Leute. Aber auch die mussten jetzt abwerten auf 0,1% projiziertes Wachstum für dieses Jahr. Und warum 0,1%? Nun, dass wir nicht in die Rezession rutschen, weil wir haben schon 2 Quartale mit Rezession. Und jetzt will man da wieder ins Wachstum hineinkommen, es wird wieder besser, wir haben eine Turnaround geschafft. Nee. Und aus diesen 0,1% wird doch wieder minus so viel werden, es sei denn, man türkt ganz gewaltig. Wir sind in einer Rezession mit dem ganzen Abbau von Firmenarbeitsplätzen, von der Verlagerung der Industrie, von den steigenden Strompreisen und so. Nein, die Strompreise in der Industrie sind gar nicht so schlecht. Wir liegen irgendwo im Mittelfeld. Ja, ziehen Sie mal die Subvention ab, die alle Bürger dafür bezahlt haben. Gedürkte Zahlen. Ne? Das stimmt ja alles nicht. Ja, aber so weit denkt der Bürger an dieser Stelle nicht und sagt, ja, doch, eigentlich gar nicht so schlecht. Was machen wir uns denn für den Kopf? Ne? Wir machen einen Strich unter unser Energiekonto in den Firmen. Ne? Und wir wissen, wie unsere Energiekosten gestiegen sind. Ne? So. Als ob das jetzt noch nicht schlimm genug wäre, was wir hier unserer Wirtschaft zufügen. Wir haben noch ein paar Millionen Menschen importiert. Und die sind jetzt nicht die, die bei uns arbeiten und Steuer bezahlen, sondern die werden ein Weilchen brauchen, bis sie was leisten. Und bis dahin müssen sie heftigst subventioniert werden, alimentiert werden. Und auch das ist noch nicht genug. Jetzt kommen die ganzen Babyboomer, die in Rente gehen, die dann ab 67 nicht mehr arbeiten werden und damit auch deren Wohlstandsschöpfung wegfällt. Na? Das ist jetzt ganz schwierig und jetzt schauen wir uns mal an, jetzt die Kinder, die nachkommen und da herrscht vor allem Kinderlosigkeit vor und die Kohorten, die jetzt hier ins Arbeitsleben kommen, sind so klein wie nie und zusätzlich der Bildungsstand ist niedrig. Jahrzehnte irre Bildungsreformen, wo eine der andere jagte und keine Konstanz im Bildungswesen vorhanden war und den Lehrern jegliche Durchgriff und Reglementierungen gegenüber aufmüpfigen Kindern, störenden Kindern genommen wurde, wo der Lehrer mehr Angst vor den Rechtsanwälten hat als vor einem schlechten Unterricht. Ne? All das führt jetzt nicht dazu, dass wir nun höchst gescheite Leute rausbekommen. Und der PISA-Test zeigt jetzt, dass wir in den vergangenen Jahren halbwegs konstant waren, aber in den MINT-Fächern nehmen wir ab und fallen zurück. Also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, das sind genau die Fächer, die wir für unsere Fertigungsindustrie, für den Kern unserer Wohlstandsschöpfung benötigen, werden immer weniger. Und die Abschlüsse sind nicht mehr so gut wie früher. Das ist schwierig. Und das alles ist das Kochrezept für eine Megakrise. So, jetzt zum Abschluss mal ein bisschen positiv rauskommen, wie man Abhilfe schaffen kann. Und zwar ganz schlicht und weg Aufklärung. Aufklärung ist das Wort. Das Ende des Feudalismus entstand durch Aufklärung, dass die Bürger aufgeklärt wurden und statt der Obrigkeit, eingesetzt durch die Kirchen und die durch Gott legitimierten Feudalherren, statt denen das zu glauben, was die erzählten, konnten erst Wissenschaftler und später davon ausgehend auch die Bürger sehen, dass es Naturgesetze gibt, die den ganzen aufgebauten Mummenschanz ad absurdum führten. Galileo Galilei, ein ganz früher Vorreiter dieser Wissenschaftler, der sagte dann, Eppur si muove und sie bewegt sich doch. Das war, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht die Sonne um die Erde dreht, wie es von der Kirche damals postuliert wurde. Und er kam also gerade noch so den schwierigsten Auswirkungen der Inquisition noch hinfort. Kriegte eine Ausgangssperre, die aber am Ende nicht mehr so wirklich durchgesetzt wurde. Die Aufklärung war halt schon am Laufen. Heute ist erneut eine Aufklärungsarbeit erforderlich, und zwar vor allem in volkswirtschaftlicher und erneut in wissenschaftlicher Hinsicht. Heute wird in unseren Schulen zu einem ganz großen Teil links-rot-grüner Unsinn erzählt und dass Kapitalismus schlecht sei und Sozialismus gut sei und uns alle retten würde und grüne Fantastereien, dass eine Deindustrialisierung hier positiv für alle wäre, das Weltklima könnten wir besiegen. Und das ist so wie früher die Ansprache der Pfaffen von der Kanzel. Ne? Der deutsche Michael saß da und nickte und glaubte das auch. Und wenn Sie genau auf die Bischöfe und Kardinäle geguckt hätten, dann hätten Sie da die dicken Wanzen, damals Ausdruck von Wohlstand, bei denen schon sehen können. So, guckt aber keiner hin. Autoritäten werden da nicht in Frage gestellt. Heute sieht man Politiker, die Hunderttausende jährlich für Friseure, Make-up, Styling, Berater und so weiter ausgeben und hier einen Schein erzeugen, damit die Bürger denken, ja, das sind feine Leute, die werden das schon wissen. Nee, ich bin auf mein Polohemd hier ganz stolz, weil das nämlich einfach ist, ne? Und nicht hier moderne High Heels in der Ruinenlandschaft eines Kriegsgebietes. Schwierig, ne? So. Oder mit dem Brioni-Anzug unter der Tragfläche eines Flugzeugs im Bombenbeschuss, ne? Vollgetanktes Flugzeug wohlgemerkt. Gut. Heute wird Sozialismus und Ökologismus wird da gepredigt. Und gleichzeitig sieht man die Minister mit Limousinen, mit Hubschraubern, mit Großraumflugzeugen, abgeschirmt vom bösen Volk, was hin und wieder mal so eine Fahrzeugkolonne mit Tomaten und Eiern bewirft. Hat es jetzt wieder gegeben, ne? Wird von den Medien ziemlich flach gehalten. Und die brummen dann da an denen vorbei und müssen sich abwenden, weil sie das Volk nicht sehen wollen. Was die sich denken, vielleicht wie lange geht das noch gut? Oder denen haben wir es jetzt gezeigt. Ja, mir geht's gut. Keine Ahnung. Die Aufklärung, wo der Wohlstand in unserem Land, in unserer Volkswirtschaft nun wirklich herstammt und warum er gerade rapide verloren geht, muss wieder verbreitet werden. Versuche ich Ihnen hier immer wieder zu erklären. Und wenn Sie nur einen Bruchteil davon verstehen, wissen Sie, dass der Staat als solches nicht unser Wohl will, sondern unser Schlechtes. Das ist der Kern der Aussage, dass unser Staat früher einmal sehr wohlwollend Infrastruktur geschaffen hat und heute doch eher nur noch konsumierend die Infrastruktur vernachlässigend eigentlich nur zum großen Geldkonsumenten und Verschwender geworden ist, dass sich also hier das Bild des Staates komplett gewandelt hat. Und diese Aufklärung über die Zustände unserer Volkswirtschaft ist enorm wichtig. Und wenn Sie sich darüber mehr informieren wollen, die Österreichische Schule der Nationalökonomie hat hier Bahnbrechendes geleistet und die Namen von Hayek und von Mises, von Hayek sogar Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften und von Mises, sein Schüler, der aus meiner Sicht sogar noch höhere Bedeutung hat, zeigen hier erste Einstiegspunkte, wo Sie dann weitaus suchen können und sich dann mal hier die Werke von diesen Herren dann mal durchlesen. Sie sind aktueller denn je, auch wenn sie jetzt schon 50, 70 Jahre alt sind. Ne? Und das heißt jetzt nicht, dass es unter diesen Denkern kein Sozialverhalten gäbe. Aus Wohlstand ergibt sich automatisch Wohlfahrt. Nicht eigennützige Wohlfahrt. Also Wohlfahrt, die man einem Dritten zukommen lässt. Wenn wir unser damaliges Wachstum hätten weiterbehalten können, ohne dass die Gelder aus der Volkswirtschaft durch die Politiker abgezogen geworden wären, so, dann könnten wir heute alle Wohlstand, vierfach so hohen Wohlstand haben, als wir ihn heute haben. vierfach so hoch, geben die Zahlen eindeutig her. Und es gibt Länder, die haben trotz einigermaßen linker Politik, ich denke da an Norwegen, haben das Doppelte geschafft. Ne? Die haben den doppelten Wohlstand von uns. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, die haben das viele Öl und so weiter. Ne? Aber die haben die Milliarden nicht einfach verschwendet, sondern haben die vernünftig angelegt. Und wir hatten auch die Milliarden. Genauso wie Norwegen das Öl hatte, hatten wir die Milliardenüberschüsse aus unserer Fertigung. Und das Geld hat man nicht wohlstandsmehrend bei uns angelegt, sondern hat es einfach ins Ausland abwandern lassen oder hat es verkonsumiert. Ganz wichtiger Punkt. Und wenn man sich dann Dubai anschaut, wo ich hier am Anfang das Zitat dabei hatte, die haben ihr Geld dann auch investiert und haben mittlerweile eine Wirtschaft hochgebracht, die auch ohne Öl, die Ölquellen sind weitgehend versiegt, nur noch geringe Fördermengen sind da. Die machen ihr Geld mittlerweile aus dem Handel, einen der größten Containerhäfen der Welt, riesige Finanzsysteme, Finanzwirtschaft, eine Internet-City, wo all die Großen der Welt dort ihre Leute sitzen haben, dort arbeiten und hier ja eine Wirtschaft am Laufen ist, die ja weltweite Bedeutung hat und damit weltweit Kapital anzieht. Und allein der Tourismus für ein Land mit 3,5 Millionen Einwohnern bringt der Tourismus, letzte Mal, was habe ich eine Zahl rausgesucht, 30, 32, 35 Milliarden pro Jahr Dollar. Ja, muss man sich mal überlegen, dass man das dann schafft, wenn man seine Wirtschaft vernünftig anlegt. Und wie gesagt, persönlicher Wohlstand führt automatisch zu einem Sozialverhalten, dass man also uneigennützig einen Teil seines Wohlstands auch spendet für die, die es wirklich nötig haben. Aber bei uns ist es so, dass selbst die Sozialleistungen in unserem Land, die so hoch gehalten werden, durch die Inflation von Jahr zu Jahr an den Einzelnen abnehmen. Unser Sozialstaat heißt immer wird ausgebaut und so viel Geld mehr und so weiter. Nein, das Geld bringt am Ende immer weniger, weil auch die gesamte Sozialwirtschaft durch Bürokratie belastet wird und immer weniger passiert. Wie lange müssen Sie heute auf einen Arzttermin warten beim Facharzt? Wie sind die Schlangen? Wie hoch sind Ihre Krankenversicherungsbeiträge? Heftigst, ne? So, das heißt also auch, durch diese schlechte, planwirtschaftliche, verschwenderische Wirtschaften von Politik geht auch das Sozialsystem für die Hunde. Ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das ist ja nicht so, dass wir die Wirtschaft niederfahren und dafür das Sozialsystem hoch und alle geht es prima. Nein, eben das ist nicht der Fall. Ohne Reformen, eine Reform ist zu wenig, radikale Änderungen in unserem gesamten politischen System werden wir im Chaos versinken. Ist die Frage, gehen wir ganz langsam so runter oder erreichen wir einen Tipping Point und dann stürzen wir ab? Das ist die große Frage. Die Frage ist, wie lange glauben die Menschen noch dem Euro? Wie lange glauben die Menschen, dass dieser Euro tatsächlich etwas wert ist oder verlieren sie dann, weil das Geld sowieso nicht bei ihnen landet und alles teurer wird, verlieren sie den Sinn im Euro und sagen, jetzt weiche ich doch lieber auf andere alternative Anlageformen aus und kaufe mir da immer eine halbe Unze von dem Geld, was ich so verdiene und warte, weil die Unze wird sowieso mehr wert. Seit Anfang des Jahres ist Gold um wie viel? 15% gestiegen? Oder waren es gerade 20%? Also der Verlust des Vertrauens in unsere Währung, vor allem dann auch US-Dollar, genauso wie Euro, ist hoch. Und die weltweiten Verzwängungen, die es da überall gibt, lassen hier Besserungen nicht am Horizont erscheinen. Also die Aufklärung ist ganz wichtig. Wenn Sie Kinder haben, ganz, ganz wichtig, dass Sie zu Hause einen Gegenpol zur staatlichen Erziehung im Bildungssystem liefern. Dass Ihre Kinder auch verstehen, dass Geld nicht aus dem Geldautomaten kommt, sondern von der harten Arbeit der Eltern. So. Jo, ich könnte ewig so weiter bashen, aber lass es heute mal dafür genug sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.